Das erste ist, klären Sie die Lage. Das zweite ist, Sie können nicht alle Feuer gleichzeitig löschen. Das heißt, Sie müssen priorisieren, auch in Ihrer Entscheidungsfindung. Und das dritte ist, du hast das gerade so nett angesprochen, also eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Das ist direkt gefolgt von Execute. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau. Heute die 71. Ausgabe. Mein Name ist Semir Fersadi. Ich bin Ihr Interim Manager und Interim CFO und kümmere mich um Ihre Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute habe ich einen Gast, den kenne ich schon seit 2017. Deswegen auch heute im Podcast das gepflegte Du. Kurz bevor wir starten, ein paar Sätze zu ihm. Volker ist Wirtschaftsjurist, Sanierungsexperte und einer der klar wichtigsten Köpfe, wenn es um Unternehmenskrisen, Insolvenzvermeidung und Risikomanagement. Heute brauchen wir Klarheit und auch einen belastbaren Fahrplan für uns Unternehmer. Das ist ja auch das Ziel vom Punkt, genau. Deswegen müssen wir reden miteinander. Herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Semir, für die freundliche Begrüßung. Freut mich sehr, dass ich hier was beitragen kann. Ich finde es ja auch immer toll, wenn ich als klarsichtig bezeichnet werde. Also ich zweifle da ab und zu mal dran, aber sehr gerne.
Volker, eine persönliche Frage direkt am Anfang. Wie geht's dir gerade so als Mensch und auch als Wirtschaftsjurist?
Ja, zweigeteiltes Leben. Ja, als Privatmensch habe ich mich gerade wieder erholt von einer längeren Grippe und einem Muskelabriss. Und bin seit Sonntag wieder im sportlichen Training. Und da gehen natürlich die Endorphine durch den Körper und das Leben ist schön. Ja, also das ist ganz gut. Und ja, als Wirtschaftsjurist hast du ja auch die Zweiteilung, ne? Wirtschaft und Jura. Ja, also wirtschaftlich unterhalten wir uns ja gleich drüber. Wenn man jetzt den wilden Optimismus verbreiten würde, wäre, glaube ich, auch etwas unglaubwürdig. Und als Jurist muss ich auch sagen, sagen wir, juristischen Entwicklungen, Meinungsfreiheit, ja, Repressionen möglicherweise auch in Deutschland, finde ich schon bedenklich. Und von daher ist es wie man so schön sagt, zwiegespaltene Stimmung. Ja, einerseits mir geht's gut, aber so um mich rum sieht es nicht so toll aus, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
Naja, also seit unserer letzten Folge ist jetzt wirklich knapp ein Jahr vergangen. Und wenn du jetzt heute, du hast es jetzt gerade schon angeteasert, die Realität hat sich tatsächlich verändert. Kannst du es vielleicht in zwei, drei Sätzen, bevor wir dann Deep Dive machen im nächsten Abschnitt, kurz mal skizzieren? Hast du es mit hektischen, plötzlich auftretenden, katastrophalen Stimmungsbildern zu tun? Oder wie geht es den Unternehmen, die bei dir aufkreuzen?
Ja, also den Unternehmen, das wird sich wie so ein roter Faden durchziehen. Es ist jetzt nicht nur so, dass die Weltlage, ob nun wirtschaftlich oder politisch oder militärisch, sich ruckartig verändert, sondern es ist auch die Lage für die Unternehmen. Das heißt, die Abläufe sind heute noch mal wesentlich beschleunigter, als sie, sag ich mal, vor 5 Jahren waren. Ja, das mag sein, dass es durch Corona die ganzen Prozesse noch mal entschleunigt wurden und jetzt wieder beschleunigen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Prozesse sich ungeheuer beschleunigen, also sehr viele Aktionen aufeinanderfolgen, wo sehr schwierig ist, jeweils darauf zu reagieren.
Kannst du uns vielleicht mal einen Fall aus deinem letzten Jahr skizzieren, der dich besonders beschäftigt hat?
Ja, es ist sehr interessant. Ich hatte zum Jahresende, ne, passend zu Weihnachten, kamen zwei Fälle bei mir rein. Beide im Handel, einer eher so Großhandel, einer eher Einzelhandel und webbasiert. Unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Umsatzgrößen, unterschiedliche Lebensdauer, aber vereinen tat sie, dass der Umsatz des jeweiligen Unternehmens im November 50% vom Plan abwich. das ist ja schon eine Masse. Und die hatten eine Planung, das habe ich natürlich nachher in der Vorbereitung auch gesehen, die war realitätsnah, die wurde auch in den Vormonaten, Vorjahren relativ gut eingehalten. Es war also nicht so, dass die irgendwelche Mondplanungen hatten und dann sich diese Mondplanung nicht realisiert hätten, sondern es war durchaus realistisch und dann von ja, einem Tag auf den anderen 50% Umsatzeinbruch. Und ich sage ja, das ist das, was ich jetzt hier wie so ein roter Faden durchzieht, dass sich eben die Entwicklungen beschleunigen und sehr abrupt kippen. Und das war da halt auch so. Und das Interessante war auch, dann habe ich mit mehreren Leuten drüber gesprochen und sagte, oh, das war schon erstaunlich, eine 50% Umsatzeinbruch zu dem eigentlich sehr wichtigen Weihnachtsgeschäft. Und mir wurde von mehreren Seiten, also Steuerberatern und so, bestätigt, dass das jetzt keine Einzelfälle waren. Es ist sehr viele Unternehmen gab, die so im Anflug auf das Weihnachtsgeschäft dann plötzlich wirklich Umsatzeinbrüche in auch dieser Größenordnung verzeichnen mussten. Und das fand ich schon sehr prägnant. Ja, direkt zum Jahresende nochmal.
Ja. Das ist natürlich auch eine Thematik, die dann gleich überleitet so ein bisschen in die Fragestellung, beziehungsweise über ein Thema, über das ich vor kurzem gestolpert bin. Da hat doch tatsächlich ein Finanzchef bei der Prognose für die nächsten Jahre die Situation während der Corona-Zeit aus dem Modell herausgenommen, weil er gesagt hat, ja, das war ja eine Ausnahmesituation und die brauchen wir jetzt für die Zukunft nicht mehr berücksichtigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als Finanzer, gerade das hätte ich jetzt nicht getan. Wie stehst du zu so einer Aussage?
Ja, das eine ist ja, wenn du eine Sanierungsplanung machst und sagst, okay, wie berechne ich jetzt mal den Durchschnittsumsatz der letzten Jahre, um mal so eine Kennziffer zu haben, wie so ein Unternehmen normal laufen würde. Dann habe ich natürlich immer das Problem, dass durch die Corona-Sondermaßnahmen, wir kennen es alle, sich das Bild verzerrt. Aber zu sagen, ich nehme es raus, ist natürlich gefährlich. Vor allen Dingen, ich versuche das dann immer zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, was ist in Corona gut gewesen, wo sind die Förderungen reingeflossen, wie muss ich die möglicherweise rausrechnen, weil es die in der nächsten Krise nicht gibt und, und. Also das komplett rauszunehmen, halte ich für falsch. Zu berücksichtigen, dass das eben eine Sondersituation einer besonderen Art war, schon. Ja, und wir haben jetzt gestern mitbekommen, dass die WHO diesen neuen Pandemievertrag da irgendwie verabschiedet hat. Wenn die nächste Pandemie kommt, können wir uns das Szenario im Zweifel wieder auf den Tisch legen und sagen, so, wie geht das jetzt hier los mit dem jeweiligen Unternehmen? Aber das wird man nicht eins zu eins umsetzen können, aber das komplett rauszurechnen, das halte ich auch für falsch.
Ja, ja, bestätige ich meine Lage auch, als ich das gehört habe. Jetzt haben wir schon in gewisser Weise so ein bisschen die Großwetterlage eingeordnet, aber was kann man denn da überhaupt die Frage stellen, was so die größten Themen sind, die Unternehmer am meisten übersehen? Kann man das überhaupt in der Situation so aufgrund der Geschwindigkeit einordnen? Geht das von?
Ja, genau, das ist so, auf der Frage habe ich auch so ein bisschen rumgekaut. Weil wir sind so in Zeiten der Polykrise und du kommst jetzt, ja, Iran und Taiwan und ja, und hier Chip und KI und dann gucken dich ja alle nur noch so ein bisschen resigniert und frustriert und milde lächeln an und sagen, ja, weiß nicht, super, ja, toll, ja, nennen Sie mir was Neues. Was mir dann so beim Nachdenken kam, und das fand ich jetzt auch ganz interessant, ist, die Frage der Energieversorgungssicherheit. Ich glaube, die ist im Moment, und das ist natürlich nur so im Mühbereich, ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das heißt, es kamen ab und zu mal jetzt die Schlagzeilen zum Ende des Winters, unsere Gasfüllstände sind nicht ganz so groß und hoch. Und ja, wie geht denn das jetzt? Derweil kam auf der anderen Seite die Diskussion, dass es jetzt zur Dunkelflaute auch zu einer Hellbrise kommen könnte, also sprich das Gegenteil einer Dunkelflaute, nämlich Dunkelheit und kein Wind, ist dann viel Wind und viel Sonne, was dazu führt, dass wir so eine Überversorgung mit Strom haben könnten. was dann auch wieder durchschlägt auf diese Problematik der 50 Hertz, also dass ich der Strom immer mit einem oder in einem bestimmten Korridor, also der ganz eng ist, um diese 50 Hertz eben schwingen muss. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann könnte eben auch die Stromversorgung zusammenbrechen. So, da habe ich mehrere Punkte im Bereich der, sage ich mal, Sicherheit der Energieversorgung, gar nicht mal Energiepreise. Da wird natürlich jeder sagen, ja, Energiepreise ist das, was mich gerade direkt bedrängt, aber die Versorgungssicherheit, die ist jetzt auch etwas, was ich glaube, über den Sommer bis in den nächsten Herbst rein uns immer mehr beschäftigen wird, weil eben die Frage ist ja, Öl und Gas aus Russland wollen wir nicht haben. Wir haben noch keine Energiespeicher, sag ich mal, alternativen Energien aufnehmen können, also Wind und Sonne und abspeichern und damit bestimmte Lücken abfedern könnten. Das haben wir derzeit alles nicht. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was uns beschäftigen wird, was im Moment so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Aber ich sag mal, wir sind Menschen und wir sind nur zu einer begrenzten Aufnahme fähig. Und ich glaube, da mache ich jetzt auch keinen Vorwurf, ich kann in jedes Unternehmen reingehen und sagen, oh, das Risiko übersehen Sie aber gerade, ja. Also ganz toll, ja. Und wenn ich dann Glück habe, dann realisiert, also in Anführungszeichen wirklich Glück habe, dann realisiert sich das Risiko und ich sage, ich habe es ja immer gesagt. Aber im Moment glaube ich, das ist so, ja, ich habe im letzten Podcast, wir hatten hier Nummer 64, da hatte ich ja auch gesagt, ja, ich habe diesen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nicht kommen sehen. Und da habe ich mich, oder ärgere ich mich auch immer noch drüber, weil das wirklich schon ein Major-Event war, der sich eigentlich hätte abzeichnen sollen. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, schon etwas, wo man sich auch selber mal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also ich muss mich zurücknehmen und man kann dem Unternehmer jetzt nicht per se erstmal einen Vorwurf machen, weil eben so eine Polykrise hat es in sich, dass ich Risiken vielleicht nicht erkenne, nicht richtig gewichte oder nicht die richtigen Gegenmaßnahmen treffe. Das ist jetzt halt das große Thema.
Da spielt wahrscheinlich so ein bisschen das Pareto-Prinzip irgendwie auch eine gewisse Rolle. Ja,
Genau.
einfach 80-20, dann deckst du wahrscheinlich irgendwie gefühlt so das für dich Relevante ab, oder?
Genau.
Okay. Bloß ein kurzer Schwenk oder Blick auf die Politik und die Rahmenbedingungen, die makroökonomischen Rahmenbedingungen, die ja jetzt neu justiert werden. Vielleicht nur kurzes Statement von deiner Seite. Ist das eher so Bremser oder Befähiger aus unternehmerischer Sicht oder müssen wir da nochmal nachjustieren?
Ja, also die Politik ist derzeit eher ein Bremser. Das wird schon daran deutlich. Also die OECD hatte irgendwann im März ja ihre Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft rausgegeben und Deutschland war vorletzter, nur noch gefolgt von Mexiko. Das spricht schon Bände. Und dann muss man sehen, wir haben eine Regierungskrise bekommen oder die Bundesregierung hat sich halt zerlegt Anfang November letzten Jahres. Ich glaub wirklich sogar 5. oder 6. November. Und am 6. November, 6. November, Entschuldigung, 6. Mai werden wir jetzt, wenn alles so läuft, eine neue Regierung installiert haben. So, das heißt, ein halbes Jahr haben wir eigentlich ein Machtvakuum gehabt in einer Zeit, wo eben die OECD uns Deutschen bescheinigt, ja, ihr seid gerade so Schlusslicht beim Wachstum. Ja. Aber ich gebe auch noch mal so ein Zeitfenster, weil ich immer sage, hier beschleunigt sich alles. Ja. Es sollte sich im Zweifel beschleunigen, aber The Economist hatte irgendwann im Sommer 1999 ja diesen brisanten Titel rausgebracht, Germany, the Weak Man of Europe. Und jetzt hatte er im August 2023 erneut mit diesem Titel aufgemacht, ne? Also Germany again, the Weak Man of Europe. So. Man muss jetzt sehen, von 1999 bis 2004 hat ja die Regierung damals, ne, Rot-Grün, um die Reformen gerungen. Also erstmal mussten sie die Krise realisieren, dann mussten sie darum ringen, dass es Reformen gab. Und die Agenda 2010 ist irgendwie 2004 verabschiedet worden. Das heißt, so 5 Jahre, nachdem die The Economist ausgerufen hatte, dass wir eigentlich eine ziemlich schwache Nation sind. Legt man dieses Zeitfenster jetzt an, ja, sagen wir, naja, also wir haben jetzt die Krise ausgerufen, ich meine, die wird so oft ausgerufen, also aber Weak Man of Europe, ja, 2023, ja, dann haben wir jetzt noch bis 2028, bis sich irgendwas tut. Ja, ich glaube, ne, wenn ich die ganze Zeit jetzt sage, ja, also ein Charakteristikum der aktuellen Zeit ist, dass sich die Umschlaggeschwindigkeit der Ereignisse beschleunigt. Dann wird's halt schwierig, wenn ich jetzt noch 5 Jahre brauche, bis ich mal ein paar Reformen, oder also jetzt noch 4, bis ich mal ein paar Reformen auf den Weg gebracht habe. Und machen wir uns nichts vor, der Koalitionsvertrag ist jetzt nichts, woran man sagt, boah, super, das ist der Wachstumstreiber vor dem Herrn. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist im Moment die Politik jetzt mit Sicherheit nicht gewollt, aber wirkt eher als Bremse.
Wollen wir mal ganz kurz in die mittelständischen Unternehmen reingucken und was sie tun können. Weil das sind jetzt unsere Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten müssen, und die Polykrisen, ein Stichwort, ganz wichtig. Das hat mir mal vor kurzem jemand erklärt, so mit Dominoeffekt. Ne? Du, eine Krise schlägt ein und dann gibt das wie so einen Dominoeffekt und löst dann andere Krisen aus. Aber das heißt, was es heißt, das konkret für die Mittelständler, und zwar, wenn es darum geht, A1, was wird da ignoriert, und A2, was kann man denn überhaupt besser machen? Und A3 natürlich die Frage, wie kann so ein internes Kontrollsystem aussehen? Was sollte man dringend auf dem Schirm haben? Was sind so deine Erfahrungswerte? Was sind so deine Empfehlungen? Gerade so aus diesem Themenkontext, wenn es darum geht, wir Mittelständler brauchen irgendwie konkret mal vielleicht über dieses 80-20-Prinzip hinweg von Frühwarnsystem bei uns im Unternehmen, damit wir die Warnzeichen am Horizont frühzeitig erkennen, damit wir nicht von dem Tsunami erschlagen oder ja. weggespült werden. Ja,
ja, ich reise ja derzeit sehr konkret durch die Republik und verteile meine Glaskugel unter die, die es hören wollen und die es nicht hören wollen. Also zu sagen, wie baue ich Risikofrüherkennungssysteme so auf, dass es also unternehmerisch tragbar ist. Ja, der Vorteil, sage ich mal, derzeit ist noch die Norm des Paragraphen 1 Starhawk, die das für eigentlich alle Unternehmen vorschreibt, ein Risikofrüherkennungssystem vorzuhalten, die ist relativ frisch. Und ich habe jetzt so die ersten Artikel gesehen, wo sich die Großkopferten, jetzt eben auch Juristen, darum Gedanken machen, was darum alles drin sein muss. Bislang ist aber so, eigentlich, wenn du eine Liquiditätsplanung hast für 24 Monate, dann bist du schon relativ auf der sicheren Seite. So. Das reicht natürlich nicht. Wenn ich hier von Umschlaggeschwindigkeit spreche oder der Beschleunigung der Ereignisse, die auch ja als Kettenreaktionen, als Dominosteine eben fallen, dann muss ich natürlich sagen, es hilft mir nichts, wenn ich 24 Monate lang zusehe, wie mir mein Cash verbrennt. Ja. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, im Moment sich die Märkte anzugucken, also das Zusammenspiel zwischen Marktveränderungen. Ich meine, das ist gerade extrem schwierig. Also man schaut sich allein die Tariffs von Mr. Trump an, also die Zollpolitik. Ich habe gestern gelesen, also jetzt haben sie aufgrund von Retaliator Action der Chinesen, haben die USA die Zinsen gegenüber chinesischen Produkten auf 245% angehoben. Ja, also das ist total irre, ja. Auch da, so sage ich mal, eine Voraussage zur Marktentwicklung zu treffen, ist extremst schwierig, um es ganz vorsichtig auszudrücken. So, vor dem Hintergrund ist aber so, ich kann mich dem ja nicht entziehen. Man muss auch sagen, alle sind am gleichen Markt tätig. So, also natürlich, ne, der eine in Deutschland, der andere in Frankreich, also gibt es schon Unterschiede, aber es ist schon so, es werden im Moment mit Sicherheit auch Vermögen gemacht. Das ist immer so in Krisen, da werden auch Vermögen gemacht. Das sieht man in der Zeit nicht so. Also von daher ist es auch möglich, solche unsicheren Phasen zu nutzen. Das heißt aber auch, es reicht eben nicht diese Liquiditätsplanung, sondern ich muss mir schon ein Frühwarnsystem schaffen, was mir die Entwicklungen am Markt relativ stringent und immer wieder aufzeigt. Also so nach dem Motto, ich mache jetzt so mal so eine Lektüre, wie es denn am Markt aussieht, und danach packe ich das in die Schublade für die nächsten 3 Jahre. Das hilft natürlich nichts. Ja, also was bei Marktentwicklung muss man eben auch sehen, auch die technische Entwicklung. Wir haben uns im Vorgespräch kurz über ChatGPT unterhalten, was jetzt in aller Munde ist. Das heißt, KI wird ein Wahnsinns-Impact haben. Der ist, ne, das ist wie bei allen Entwicklungen. Wir kennen das von iPhones, wir kennen das von Handys. Am Anfang ist das alles so ein bisschen langsam und da wird gespielt und funktioniert auch nicht alles und dann geht das irgendwann ganz, ganz schnell. Also da beschleunigt sich auch die Entwicklung. So, das muss ich natürlich als Unternehmer mitgehen. Und mit beobachten. Also wie kann ich das für mich nutzbar machen? Weil wenn ich es nicht für mich nutzbar mache, dann werde ich einen Wettbewerbsnachteil haben. Also jetzt mal nicht nur in Risiken gedacht, ja, also nach dem Motto der Energieversorgungssicherheit, der Ölpreis, was auch immer, sondern ganz konkret, ich habe hier mit KI sowohl ein Risiko, dass mein Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig ist, als auch aber die Möglichkeiten, mein Geschäftsmodell auch nochmal hoch zu beschleunigen. Also das muss ich auch übereinander bringen und versuchen, damit am Markt zu leben.
Wenn du kennziffern, das ist ja auch so ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst, wenn du 2, 3 kennziffern den Unternehmern an die Hand geben müsstest, gerade so was das Thema Risikoeinschätzung, welche würdest du da mitgeben? Sind das, also ein Thema ist ja auch immer so die Kundenabgänge, ja, also so was, oder die Laufzeiten, wann zahlen die Kunden, also ist das so ein Thema? Ich meine, solche Sachen, die dann über Nacht passieren, was so preistechnisch betrifft, so was du gerade angesprochen hast, so Richtung Zoll, das kannst du jetzt nicht auf dem Schirm haben, auch nicht auf irgendwelchen Kennzahlen tracken. Aber aus den Strukturen, die kannst du da 3 Kennzahlen von einem Mittelständler mitgeben, die er so immer im Blick haben sollte?
Genau, also ich sag mal so platt, ich komme ja aus diesem Bereich der insolvenznahen Sanierung. Also da bin ich ja mal groß geworden. Und da gibt es eigentlich nur eine Kennziffer und die nennt sich Cash, ja, also Liquidität. Ob du nun Zahlungsfähigkeitsprognose, also nach Insolvenzordnung oder Liquidität 1., 2., 3. Grades nennst, das ist, ich will jetzt nicht sagen egal, aber es ist zweitrangig. Aber in der Krise gilt immer Cash is King, ja, und jetzt kommt's, Liquidität vor Profitabilität. So. Das heißt, das ist aber eine krisennah. Wenn man jetzt diese Krisenverlaufskurve nach oben geht, ja, also in der Krise interessiert nur Cash, Cash, Cash. So, sobald ich aber da ein bisschen draus bin, muss ich natürlich sagen, Profitabilität ist das Wichtigste. So, und jetzt fangen wir an, ne, da geht's jetzt los. Wir hatten so diese Ceteris Paribus-Welt, wie ich es immer so sagen pflege. Also alles ist gleich geblieben in den 2010ern. Insbesondere was die Finanzierungsbedingungen angeht. Ja, das heißt, die Zinsen wurden nicht berücksichtigt, weil sie waren auch vernachlässigbar für die Unternehmensfinanzierung. So, jetzt sieht das natürlich schon ganz anders aus. Und das heißt, ich muss ja meine Zinsen auch erwirtschaften. Und die Zeit, sage ich mal, der Startups, die mit ihrer Cash Burn Rate versucht haben, Marktanteile sehr schnell zu übernehmen, die ist zu einem gewissen Teil zumindest erstmal auf Pausenmodus gestellt, weil gerade das Geld bei den Investoren nicht so locker sitzt, logischerweise, und weil natürlich auch die Gründer von Startups sich ihrer persönlichen Haftung bewusst sein müssen, also nicht dauernd Cash verbrennen können. Da hilft es eben nichts, eine 24 Monate Liquiditätsplanung zu haben und dann nach hinten raus zu wissen, das verbrennt gerade alles. Also das sind so die Kennzahlen, wenn ich nach oben komme. So, und jetzt kommt es natürlich, das ist ein viel zu grober Klotz, wenn ich wirklich sage, ich will ein gesundes, resilientes Unternehmen haben. So, und jetzt haben wir die Spannbreite zwischen, ich gucke mir in der Krise eben an, Rentabilität, Liquidität und Eigenkapitalquoten, ja, auch in Relation zur Verschuldung, so, das ist krisenmäßig, so, das ist ein ganz grober Klotz. Jetzt gehe ich daran rauf und dann komme ich natürlich dahin, wenn ich ein gesundes Unternehmen habe, die neigen dann dazu, plötzlich ne, die Ratio von Mitarbeiter zu Toilettenpapierverbrauch zu mändeln, ja. Und das ist natürlich auf der, also das ist dann auch wieder übertrieben. Also ich glaube, das hat sich über die Jahre entwickelt und du hast heute so 8, 10 Kennzahlen, die du verfolgst. Und dazu gehört natürlich, ne, genau, also Kundenbindung, ja, wie viel, also ne, ich betreue auch gerade einen Online-Shop, ja, die Click-Through-Rate, also wie oft wird mein Shop wirklich angeklickt, wenn er irgendwo als Werbung auftaucht, dann wie oft kommt das zu einer Reaktion, also diese Kennzahlen misst man dann, ja, wenn man ein Unternehmen aufbaut oder beziehungsweise versucht nach vorne zu bringen, dann ist natürlich so Zahlungsfristen, das führt wieder in Richtung Krise, also wenn mein Kunde die Rechnung früher in 30 Tagen gezahlt hat, jetzt aber erst in 60, dann habe ich natürlich sofort auch ein Liquiditätsthema. Das heißt, diese Kennzahl wird man auch berücksichtigen müssen. Und ansonsten, ja, also Verschuldungsgrad ist derzeit extrem wichtig. Ja. Was kostet mich meine Verschuldung pro Monat? Ich glaube, da haben auch viele Unternehmen dran zu knabbern, weil sie sich halt in Zeiten des billigen Geldes, wollte ich sagen, verschuldet haben, um ihre Expansionspläne voranzutreiben und. Und jetzt plötzlich feststellen, oh, da muss ich jetzt auch was für zahlen.
Ja. Ist extrem schwierig. Du hast es gerade schon ein Stück weit auch angedeutet. Irgendwann gibt es halt den Punkt, wo es halt für den Geschäftsführer und den Inhaber, manchmal, also wenn sie es in Personalunion haben, aber nichtsdestotrotz für den Geschäftsführer auch schwierig wird. Und jetzt kommen wir mal kurz auf die juristische Seite, weil immer jeder ja glaubt, über den GmbH ist die Haftung ja begrenzt und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch ein Trugschluss. Aber da bist du der Spezialist, deswegen heute auch hier vor dem Mikrofon, weil es ist wichtig, hier auch die juristischen Fallstricke zu kennen und auch die Verantwortung, die man trägt. Ich habe in einem Projekt mich wochenlang mit der 21-Tage-Planung in einer insolvenznahen Situation beschäftigt, um hier wirklich das Schiff durch diesen Belt zu schippern, damit wir hier die Geschäftsführer vor der Insolvenzandrohung oder vor dem Insolvenztatbestand schützen. Aber da kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Juristerei in den Podcast mit reinbringen. Wann wird es denn wirklich gefährlich für einen Geschäftsführer aus juristischer Sicht?
Also ich fange mal mit einem Lob an. Also was sehr interessant ist, ich mache das ja jetzt ja schon als Anwalt 25 Jahre und ich habe ja schon vorher als Referendar im Insolvenzbereich gearbeitet. Und die Untersuchung, sage ich mal, bis vor ein paar Jahren, die sagten immer, die Geschäftsführer melden eigentlich die Insolvenz 6 Monate zu spät an. Also ne, mit Nachbetrachtung kommt man halt dahin und sagt, also okay, der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und oder Überschuldung war halt bei X. Und erst 6 Monate nach X haben die den Insolvenzantrag gestellt. So, ich habe jetzt in den letzten Monaten 3 Fälle gehabt, wo ich wirklich, hatte ich ja gerade auch gesagt, 2 davon, wo es einfach so schnell bergab ging, dass ich da auch sanierungsmäßig wenig machen konnte. Aber in 3 Fällen habe ich jetzt schon eben die Aussage auch der Verwalter, nö, also die ist jetzt kein Haftungsrisiko zu erkennen. Die haben rechtzeitig angemeldet. Also muss man sagen, diese Frage, wann wird es gefährlich, die haben viele Geschäftsführer schon internalisiert. Also die Jahre haben es schon bei vielen Unternehmen gebracht, dass zumindest mal diese Insolvenzantragsfristen und Pflichten so einigermaßen im Kopf sind. Man muss ja auch sagen, also, kommen jetzt eigentlich andere Themen auf. Wir haben im Zuge der Insolvenzrechtsreform 2021 auch noch angepasst, die Insolvenzantragsfrist jetzt nun divergieren zwischen Zahlungsunfähigkeit, dann nach wie vor 3 Wochen oder 6 Wochen im Bereich der Überschuldung. Und jetzt muss man sagen, ich hatte jetzt auch das Problem, ein Unternehmen war möglicherweise überschuldet. Ich lasse jetzt mal außen vor, was Überschuldung bedeutet. Dann ging es eher darum zu sagen, okay, wir kriegen wahrscheinlich auch eine Sanierung jetzt außerhalb der Insolvenz nicht hin, aber wir wollen das jetzt auch nicht zerschießen. Was können wir eigentlich noch an Verbindlichkeit zahlen? Also Gehälter der Mitarbeiter, Geschäftsführergehälter, irgendwelche Einkäufe, die wir tätigen, können wir das alles noch bezahlen? Und das ist im Moment schon so eine Schnittstelle. Also ich sage jetzt gar nicht mal so die Insolvenzantragspflicht und Frist, sondern das, was abläuft, bis ich den Antrag stelle, um eben auch den Betrieb so aufrecht zu erhalten, dass Sanierungschancen bestehen, sobald ich das Verfahren eröffnet habe. Und klar ist, sobald ich also diese Insolvenzantragspflichten Nicht-Einhalt, also sprich nicht innerhalb dieser vorgenannten Fristen einen Insolvenzantrag stelle, dann habe ich ein haftungsrechtliches und ein strafrechtliches Problem, weil ich dann Insolvenzverschleppung begehe und ja, die Insolvenzverwalter das auch sehr gerne geltend machen, sowohl strafrechtlich, dazu sind sie auch so verpflichtet, als auch zivilrechtlich dann den Geschäftsführer in die Haftung nehmen. Ja. Und also ich ergänze mal das Thema, ich will jetzt nicht sagen, ich sehe das Thema nicht mehr in der Insolvenzverschleppung, weil das wird nach wie vor ein Thema sein. Da wird auch jeder Insolvenzverwalter sagen, weiß nicht, es ist super, dass du so tolle drei Fälle hattest. Hast du mal Glück gehabt? Also ich habe hier noch ganz andere Fälle. Gut, das wird es immer noch geben. Aber was ich jetzt sehe, das ist, habe ich vor über einem Jahr, ich weiß es gar nicht, schon in einem Kommentar gelesen, der Tod der DNO. Wir haben ja vorher schon besprochen, dass ein Risikofrüherkennungssystem wichtig ist. Ich hatte schon die Normen hier, Paragraph 1 StaRUG, ja, Restrukturierungsgesetz genannt, wonach man eben Risikofrüherkennungssystem verpflichtend in den Unternehmen haben muss. So, und nachdem die DNO-Versicherer gescheitert sind vom BGH mit der Verweigerung von Zahlungen bei fahrlässiger Insolvenzverschleppung durch den Geschäftsführer, gehen Sie jetzt darauf, dass Sie sagen, ja, also im Moment geht es eher so in die, noch immer in Richtung Insolvenzverschleppungshaftung, aber wenn ich kein Risikofrüherkennungssystem etabliert habe, dann verletze ich eine sogenannte Kardinalpflicht der Versicherung. Das sprich, wenn ich das nicht habe, dann kehrt sich auch die Beweislast um und ich muss der Versicherung beweisen, dass ich ja ansonsten alles richtig gemacht habe. Und das wurde schon sehr früh prognostiziert. Und ich glaube, da gehen wir jetzt hin, dass praktisch, ich will jetzt nicht sagen, dass sich der Insolvenzzeitpunkt vorverlegt, aber für versicherungstechnische oder auch haftungstechnische Gründe wird der Verwalter, die Versicherung wird darauf zugreifen und sagen, du hattest gar kein Risikofrüherkennungssystem, du hast deswegen die Krise nicht früh genug erkannt, du hast zwar jetzt noch rechtzeitig Insolvenzantrag gestellt nach, ne, den Regelungen der Insolvenzordnung, aber weil du dieses Krisen- oder Risikofrüherkennungssystem nicht hast, haftest du nach den allgemeinen Grundsätzen eines Geschäftsführers. Das sehe ich jetzt so als Spin. Ja, so, und das, ich sag mal, einerseits, ja, finde ich es jetzt nicht ganz falsch. Auf der anderen Seite ist so, das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Also im Moment ist es noch relativ einfach, sich rechtskonform zu verhalten. Eine Liquiditätsplanung, 24 Monate, so ein paar Kennziffern und schon ist man auf der sicheren Seite. Wir wissen alle, wenn Juristen auf einen Sachverhalt losgelassen werden, ja, dann gibt es ganz dicke Bücher, ganz viele Entscheidungen, alle diskutieren ganz wild durch die Gegend. So, und in diesem Moment habe ich wieder dasselbe Thema, nämlich irgendwelche Graubereiche, wo man sagt, ja, also wenn ich jetzt die Kennziffer, ne, Toilettenpapier zu Mitarbeiterzahlen nicht habe, bin ich dann schon im Haftungsrisiko. Das sehe ich halt als Risiko im Moment oder als zusätzliche Gefahr, jetzt nicht aktuell, aber kommend. Also auch kommend von den DNO-Versicherungen, die natürlich versuchen, sich der Zahlung zu entziehen. Also nicht natürlich, aber dass die jetzt angesichts der Flut der Insolvenzzahlen nicht sagen, juchhe, ich freue mich schon drauf, dass ich die nächsten 1000 Fälle regeln darf, das ist schon klar.
Naja, da muss man natürlich auch eins sehen. Eine Versicherung besteht ja aus verschiedenen unterschiedlichen Geschäftsfeldern, ne? Und dann hast du auf der einen Seite beispielsweise bei so Großversicherungen das Thema Klima und Unwetterschäden und weiß was ich alles. Dann hast du das Thema Automobil, was vielleicht mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt bei der Ausschüttung von irgendwelchen Schadensregulierungen und sonstigen Themen. Und dann jetzt kommt diese D&O-Versicherung auch noch mit in diesen Topf rein, aus dem also dann quasi in so einer großen in einer Krise, wo also viele insolvenznahe oder vielleicht auch insolvenzreife Fälle sind, wo man also auskehren darf. Und da wird natürlich eine Versicherung auch jetzt mal genauer hingucken, so wie du genau sagst. Und das ist eben so aus meiner Sicht so dieser Trugschluss, dass man sich irgendwie absichern kann. Aber es gibt auch das Narrativ, dass also eine GmbH mich schützt vor einer Haftung. Erst kürzlich wieder bei mir auf dem Tisch gelandet, die Aussage, na, ist auch, ich mache jetzt erstmal eine GmbH und das ist ja, dann bin ich sozusagen safe. Mein Vermögen sozusagen kann ich über die Gründung einer GmbH schützen. Wie stehst du in so einer, sagen wir mal, Krisensituation dazu, dass eine, dass das Vermögen des Inhabers, Geschäftsführers nicht doch dann irgendwann relevant wird?
Ich sage mal so, also der typische deutsche Mittelständler, der hat zwar eine GmbH mittlerweile, aber der hat seinen Haus, Hof und ich weiß nicht was alles an die Bank verpfändet, damit er die Unternehmenskredite bekommt. Das heißt, der ist, wenn das Unternehmen fällt, im Zweifel der Nächste, der dann auch einen Insolvenzantrag über sein persönliches Vermögen stellen muss. Beim Fremdgeschäftsführer, also sprich dem Geschäftsführer, der von den Gesellschaftern eingesetzt ist, aber keinen eigenen Kapitalanteil hält, ist das meistens ein bisschen anders. Also der verpfändet halt nicht Haus und Hof und der hat natürlich ein hohes Interesse daran, eben nicht zu haften, sondern eben diesen Haftungsschirm auszunutzen. So, ich sage mal, der Gesellschafter, Geschäftsführer, dem der Laden selber gehört und der die Geschäfte geführt, der ist immer am gefährlichsten für den Berater, weil der sagt, Meister, mir ist das doch egal, wenn das hier den Bach runtergeht, dann bin ich sowieso geliefert, also kann ich auch weitermachen. Da kann man als Berater nur sagen, gut, dann habe ich Sie jetzt beraten und dann ist es jetzt auch gut. Beim Fremdgeschäftsführer ist das natürlich ein bisschen was anderes, weil der natürlich eher Risiko, also, oder ja, eher in Richtung risikoavers agiert als der Gesellschaftsgeschäftsführer. Da muss man dann gucken, und da kann, wenn ich eben sage, ich habe ein Risikofrüherkennungssystem, ich stelle rechtzeitig Insolvenzantrag, da kann ich schon die Haftung abwehren oder Haftungsrisiken minimieren, mitigieren. Ja, das klappt schon. Bei einem Gesellschafter, Geschäftsführer, der sagt, na, wenn ich einen Insolvenzantrag stelle, dann zieht die Bank die Bürgschaften, ist das immer ein bisschen was anderes.
Jetzt geht es aber auch vielfach darum, raus aus der Krise zu kommen und rein in die Resilienz. Was ich ja jetzt besonders schätze an dir, und das hast du ja nicht nur in der Folge 64, sondern damals, also 2017 bei uns in München warst und den Blick in die Glaskugel, die du ja bis heute mit dir rumträgst, wirklich schätze, ist, dass du nicht nur im Problem, sondern in Lösungen arbeitest. Auch ein Mindset, was ich wirklich auch vor mir hertrage, Lösungen und nicht nur über die Probleme zu reden. Und Probleme gibt es viele, aber ganz ehrlich, wir brauchen ja Lösungen und der Mittelständler braucht Lösungen. Was sind denn aus deiner Sicht die praktischsten und wirksamsten Schritte, um ein Unternehmen wirklich resilient und robust aufzustellen?
Ja, also ich bin jetzt Jurist, Führungskraft bei der Bundeswehr, wie man so schön umschreiben würde. Ich habe immer geführt, ja. Also es gibt Fotos von mir, wie ich mit 12 Jahren irgendwie irgendwelche Pfadfindertrupps durch die Gegend scheuche. Also Führung war immer schon so ein Faible von mir. So, das muss man vorausschicken, weil natürlich jeder, der einen bestimmten Weg gegangen ist oder der bestimmte Erfahrung hat, den Fokus auf den Bereich legt. So, das heißt, aus meinem Fokus muss man sagen, also wenn ich ein Unternehmen resilient aufstellen will, ja, dann habe ich, das ist ja ein Buzzword wie antifragil, ja, Nassim Taleb, ja, was ist jetzt hier, ne, das Ziel der ganzen Aktion? Dann muss ich das erstmal definieren. Also dieses Buzzword runterbrechen, zu sagen, was will ich denn damit eigentlich erreichen? Also ich will eigentlich erreichen, dass ich diese Polykrise überlebe. So, wie überlebe ich eine Polykrise? Indem ich natürlich auch, und das ist das, was du ja auch schon mit Pareto Optimum gesagt hast, im Zweifel nicht immer die perfekte Maßnahme treffen kann, ja, sondern dass ich ein Bündel an Maßnahmen etablieren muss, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie mein Unternehmen im Fall einer Krise sichern können. So, und da wird schon deutlich, ne, ich müsste eigentlich viel machen. Ich kann aber nicht viel machen, weil ich habe auch nur begrenzte Mittel, sowohl Zeit als auch Geld. So, und dann, damit bricht's runter. Also du hast ja dankenswerterweise gesagt, ich bin lösungsorientiert, ich mache das jetzt demnächst 30 Jahre, was ich hier mache. Und die frühe Erkenntnis war, also A, ich bin Wirtschaftsanwalt, ich habe zwar Ahnung von Jura, ja, ich kann nicht die Normen runterdeklinieren, wie auch gerade getan, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von Wirtschaft. Also habe ich mich ein paar Jahre damit beschäftigt, mal so ein bisschen meinen privaten MBA zu machen und wirklich mich mit Wirtschaft ein bisschen zu beschäftigen. Und habe das immer weiterentwickelt. Und die Untersuchungen ergeben immer, das ist jetzt böse gesprochen, aber der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, eine Krise, und das ist natürlich eigentlich auch eine Binse, entsteht immer im Management. Das heißt, die Insolvenzverwalter, die befragt werden, warum denn Unternehmen bei ihnen auf dem Tisch liegen, dann sagt er immer wieder, ja, ist ein Führungsproblem, fehlendes Controlling und so weiter und so fort. So, ich habe am Anfang dieses Jahres dankenswerterweise einen Artikel zu integrierten Governance, also Unternehmensführungssystemen, veröffentlichen dürfen. Und ich sage mal, das ist so die Krönung meiner Karriere. Sieht ein bisschen blödsinnig an, aber das ist so, sage ich mal, für mich die Endstufe. Weil ich sage, aus meinem, was ich so für mich persönlich sage, ist, wenn ich ein integriertes Führungssystem habe, das eine hohe Flexibilität auch aufweist und ja, denkoffen agiert, dann habe ich schon 80% der Krise gemeistert. Oder auch die Krise abgewendet. Es muss ja nicht immer erst die große Krise kommen. Und ich glaube, das ist so das Erste, sich mal seine Entscheidungsprozesse anzuschauen. Also, wie treffe ich eine Entscheidung, ob ich jetzt eine Maschine kaufe, ob ich Geld ausgebe, ob ich ein Darlehen aufnehme? Und wenn ich mir diesen Prozess angucke, das ist natürlich in mittelständischen Unternehmen, häufig der Unternehmer, der da im stillen Kämmerlein sitzt und sagt, boah, das mache ich jetzt. Der hat natürlich ein Bauchgefühl, der hat im Zweifel auch 30 Jahre Erfahrung, aber der hat meistens keine Prozesse etabliert, die formell mal abprüfen, ob das alles so Sinn macht. Das ist nur die Einzelmaßnahme. Dann ist immer wieder die Frage, gibt es eine Unternehmensplanung? Man muss ja auch sagen, wir haben hier uns vorhin darüber unterhalten, ja, was für Kennziffern, wo ich gesagt habe, in der Krise brauche ich andere, als wenn ich im normalen Unternehmensablauf bin. Und es ist aber so, dass ich natürlich auch in ein Unternehmen komme und sage, ja, wir brauchen jetzt ein Sanierungsgutachten. Oh, Sanierungsgutachten, oh, das ist ja schwierig, klingt ja ganz schlimm und IDW 6. Und ich sage, ja, das ist eigentlich eine auf die Krise gerichtete, einfache Unternehmensplanung. Und das, was ich feststelle, ist eben, dass die Unternehmen ihre Prozesse nicht beleuchtet haben, schon weil sie keine Unternehmensplanung haben, die sie immer mal wieder aktualisieren. So, und das ist, glaube ich, eins der Learnings, wie man so schön heute Neudeutsch sagt. Wenn ich oben sage, ja, also wir haben eine hohe Umschlaggeschwindigkeit, was so die Krisenabfolgen angeht oder die Ereignisse, die jetzt ausgelöst werden, dann kann ich nicht sagen, ich verwende aber eine Unternehmensplanung, die von 2016 ist, weil die Welt ist heute eine andere als 2016, das weiß jeder. Ich glaube, die Welt hat sich zwischen 2006 und 2016 weniger verändert als zwischen 2016 und 2025. Und ich glaube, das ist etwas, was man eben in diesen Prozessen reflektieren muss. Und wenn ich bei den Prozessen bin, dann brauche ich natürlich so eine Ablauforganisation, also eine integrierte Unternehmensführung. Wir hatten das vorhin schon auch mit internen Kontrollsystemen, mit Risikofrüherkennung. Ich muss solche Tools in meine Unternehmensführung, also die Organisation, integrieren und dann die Prozesse etablieren, mit denen ich das immer wieder durchlaufe. Und zwar wahrscheinlich auch mit einer hohen Geschwindigkeit, um eben dieser Polykrise zumindest auf den Füßen zu bleiben. So, ich glaube, das ist für mich so die Quintessenz meiner langen Tätigkeit. Wenn ich da nicht ein System etabliert habe, was mir immer wieder auch vergegenwärtigt, ich habe den Plan, ne, wie Eisenhower so schön sagte, der Plan ist nichts, die Planung ist alles. Also ich habe mich auseinandergesetzt mit meinem Unternehmen. Und ich stelle jetzt fest, ich habe eine Abweichung. Dann gehe ich wieder in den Planungsprozess und gehe wieder das durch. Und zwar, jetzt kommt es nicht nur alleine, sondern mit einem Team. Ja, dieses Beraterboard, wie man auch so schön neudeutsch sagt, ist fast so wichtig wie die Organisation und die Prozesse. So, das ist für mich die Grundlage dessen, wo ich sage, dann kann ich auch sagen, jetzt treffe ich die Einzelmaßnahme, ich kaufe mir einen Energiespeicher, weil der tolle Beißen jetzt hat ja gesagt, wir werden oder wir haben möglicherweise demnächst Probleme mit der Energieversorgungssicherheit. Ja.
Ja, also das ist ja, das sind so zwei Gedanken, die ich dazu noch ergänzen möchte. Ist tatsächlich die Businessplanung, die man irgendwann mal vielleicht am Anfang einer Unternehmensgeschichte gemacht hat, die dann in der Schublade landet und die man niemals mehr hinterfragt. Ja, das ist so dieser Klassiker, den ich also immer wieder erlebt habe und der nie angepasst wurde, der Businessplan. Ja. Und dann fragt man sich 10 Jahre später, du könntest vielleicht mal den Businessplan anpassen. Dann sind 10 Jahre eigentlich, dann reden wir von einem komplett neuen Businessplan. Ne? So, und das Zweite ist, was, und da zahlst du voll auf mein Thema ein, das ist das Thema Entscheidungsfindung, ja, und Entscheidungsbeschluss. Wie schnell schaffe ich es, Entscheidungen zu treffen? Wenn ich mich in Iterationen bewege, die Woche für Woche brauchen oder Funktionsebene und Funktionsebene, dann komme ich wahrscheinlich nie zu einer Entscheidung. Und ich glaube, der Satz gilt hier auch, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, lieber irgendwas entscheiden als gar nichts. Vielleicht kannst du dazu noch einen kleinen Kommentar zu abgeben.
Ja, das ist also das ist im Bereich des Risikomanagements wie ja auch Compliance, was als eher Bremser der unternehmerischen Entwicklung gilt, ist das mittlerweile ein Schlagwort eben das entscheidungszentrierte Risikomanagement. Das heißt, ich treibe ein Risikomanagement, was auf eine unternehmerische Entscheidung ausgerichtet ist. Das heißt, es geht darum, eine Entscheidung zu ermöglichen, wie auch immer die dann sein wird. Aber es geht nicht darum, im schönen Stüblein, so als Risikomanager zu sagen, was habe ich jetzt hier für Risiken? Oh, und das, ne, und habe ich da schon links unterzeichnet, dass überhaupt diese Vorlage an den Vorstand kann? Sondern eben diese Prozesse auch so zu etablieren, dass sie auch mit einem Zeithorizont hinterlegt sind und dass gefragt wird, wenn du etwas sagst, wie wird das die unternehmerische Entscheidung beeinflussen? Und vor allen Dingen auch, hast du da ein Preisschild dran? Im Risikomanagement ist das eher so, dass jedem einigermaßen profunden Risikomanager klar ist, ich kann Risiken nicht ausschließen. Ich kann Risiken mitigieren, aber irgendwann trage ich eben ein unternehmerisches Risiko. So, und das muss ich herausarbeiten und das muss klar sein, wenn der Unternehmer sagt, ich treffe jetzt die Entscheidung A, dann weiß er, er trägt damit ein Risiko und er hat das Risiko aber, ne, grob umrissen. Bei Compliance haben wir ja häufig, das sind ja Juristen, die sagen, oh, das können wir gar nicht machen. Ja, ja, das verstößt gegen die und die Norm. Das ist so ein An-Aus-Knopf. Ja. Und da kommt man jetzt auch mehr und mehr dahin, und das habe ich auch propagiert, dass man sagt, das muss ich eben auch mit der Zahl hinterlegen. Also was bedeutet das denn konkret, wenn ich das jetzt trotzdem mache? Und was gibt es für Ausweichmöglichkeiten? Aber eben dieses Entscheidungszentrierte, nicht, ich mache mal irgendwas, schreibe einen tollen Vermerk, der nicht auf die unternehmerische Entscheidung fokussiert ist. Ergänzend dazu, es gibt ja eben auch, ne, die sogenannte Business Judgment Rule, also im Aktiengesetz auch rechtlich gefasst, die eben sagt, also wenn ich als Unternehmer eine fundierte Entscheidung treffe vor dem Hintergrund aller verfügbaren Informationen, dann kann ich mich auf diese Business Judgment Rule berufen, also habe eine unternehmerische Entscheidung getroffen und die führt dann nicht zu einer Haftung. So, und wenn man das nimmt praktisch so als Leitpunkt und sagt, okay, alles, was ich an Organisation entwickle und was ich an Prozessen etabliere und Personen einstelle, es geht immer darum, einen möglichst schnellen, aber möglichst guten Entscheidungsprozess in die Wege zu leiten. Dann habe ich so die Richtschnur, an der ich das Ganze ausrichten kann, in meinen Augen.
Genau. Können wir den angesprochenen Artikel bei uns im Podcast unten verlinken, oder, Volker? Dann,
Ja.
genau, dann schickst du mir kurz vielleicht nochmal den Link. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, ich glaube, jetzt gab es hier schon viele Lösungsansätze und du hast eingangs gesagt, du tourst so ein bisschen durch die Republik. Du hast natürlich immer den Raum voller Mittelständler und aufmerksamer Zuhörer. Kannst du uns mal vielleicht 3 Sätze mitgeben, die du dann dort äußerst? Das wären also die 3 wichtigsten Aussagen, vielleicht am Schluss deines Vortrages bei deiner Tour durch Deutschland.
ist im Normalfall mehr als drei Sätze. Aber jetzt sagen wir mal, also das Ding ist, das erste ist, klären Sie die Lage. Das ist Risiko, Früherkennung, Risikomanagement. Versuchen Sie sich ein Bild von der Lage zu verschaffen, und das müssen Sie gegebenenfalls wirklich wöchentlich machen als Geschäftsführer, siehe Tariffs. Aber die Zölle, die Trump gerade verhängt, ja, da verliert man halt auch mal den Überblick. Ja, was hat er denn gerade gemacht? Und dann muss man sich auch die Frage stellen, ist das gerade für mich relevant? Das muss ich alles feststellen. Also Lagefeststellung. Das zweite ist, Sie können nicht alle Feuer gleichzeitig löschen. Das heißt, Sie müssen priorisieren, auch in Ihrer Entscheidungsfindung. Und das dritte ist, du hast das gerade so nett angesprochen, also eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Das ist direkt gefolgt von Execute. Also es gibt auch zigtausend unternehmerische Entscheidungen. Wir schaffen eine Software an, wir machen irgendwas. Und dann hakt man nach, 3 Monate später, ja, wo ist die Software? Wir haben die noch nicht bestellt. Oder ja, die Preiskonditionen sind wir noch am Verhandeln. Was auch immer, ja, wo man so denkt, hallo, nein, nein, ihr wolltet jetzt, wir brauchen jetzt diese Software. Also ich glaube, das ist so dieses Execute heißt nicht nur für den Unternehmer, für den Geschäftsführer, ich treffe jetzt die Entscheidung, ja, ich gebe meinen Ugon Egon Balda unter das Papier und sage, so, hier, Entscheidung getroffen, Software wird angeschafft, was auch immer, sondern ich muss dann eben auch dafür sorgen, dass diese Entscheidung umgesetzt wird. Das heißt, ich muss nachhalten. Und ich glaube, das ist immer auch noch ein Thema, gerade in etwas größeren Unternehmen, dass so diese Behäbigkeit der Prozesse eingefangen wird und man sagt, so, das passiert jetzt auch. Das heißt, wenn ich natürlich zig Projekte gleichzeitig laufen habe, dann habe ich diese fehlende Priorisierung möglicherweise, und dann kommen solche Ausführungen auch nicht so schnell in Gang.
Und last but not least, mal ganz persönlich gefragt, um mal wieder den Kreis zu schließen, wieso bleibst du eigentlich trotz aller Krisen so ruhig, oder ist das bloß so ein ruhiges Wasser und drunter brodelt der Vulkan? Ein bisschen kenne ich dich ja jetzt auch schon ein bisschen.
Das eine ist ja so die persönliche Konstitution. Ich habe gerne mal eine kurze Zündschnur, ja, aber ich bin jetzt auch schon ein alter, nicht nur weißer, sondern vielleicht auch ein bisschen weiserer Mann. Das heißt, so dieses Keep Your Calm ist schon ziemlich wichtig in Krisensituationen. Aber es gibt eben so auch den Punkt, der auch die persönliche Konstitution ist. Also wenn die Krise wirklich da ist, dann bin ich ruhig. Also das sagen dann immer die Leute so toll, aber es gibt eine nette Geschichte von meiner Ehefrau. Also ich mache ja nun auch nicht ganz, immer ganz ungefährliche Aktionen, aber wir waren auf einer Skitour kurz nach Weihnachten mitten in Schweden, und wir hatten einen Whiteout, also einen Schneesturm, der so stark war, dass wir halt nichts mehr erkennen konnten. Und dann stehe ich da und meine Frau stellt sich vor, also damals noch Freundin, aber jetzt sind wir verheiratet, stellt sich vor mir hin und sagt, jetzt geht's dir gut, oder? Und ich so, ja, stimmt. Also das ist dann so der Moment, wo es mir richtig gut geht. Ich habe in meinem Leben immer das Risiko gesucht. Also ne, wer springt schon aus funktionierenden Flugzeugen raus oder von Bergen mit irgendwelchen Tüten über sich ab oder fährt ein bisschen extremer Ski? Das macht man normal nicht. Also da bin ich schon so ein Risk-Taker, Risk-Seeker, ja, Adrenalin-Junkie, you name it. Und wenn du das bist, dann suchst du ja auch solche Situationen. Deswegen mache ich ja auch Krisenberatung, ja, um mal intellektuell auch diese Kicks zu haben. Und wenn du das nicht willst, nicht hast und Krise eigentlich nicht toll findest, dann kannst du es nicht. Also die Begeisterung für die Krise, die sollte man schon haben. Und deswegen kann ich dann da auch ruhig bleiben. Also ruhig heißt ja nicht, dass man immer nur ruhig ist, aber dass man solche Situationen auch nervlich gut durchsteht. Immer wieder.
Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, und daran sollten sich vielleicht die einen oder anderen doch auch ein bisschen orientieren. Volker, schön, dass du dir wieder mit mir die Zeit verbracht hast im Podcast Punkt genau. Und ich denke, wir werden uns so oder so widersprechen hier auf diesem Format. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit und vielen Dank für deine Ausführungen.
Vielen Dank, Semir, dass du mich eingeladen hast, und immer wieder gerne. Es macht sehr viel Spaß. mit dir einen Tour de Raison über die aktuelle Lage zu machen. Ja, vielen Dank.